Rainer, lies mal vor.
Siebtes Kapitel, Teil 2. Logbuch der Demeter. Von Varna nach Whitby. Begonnen den 18. Juli. Die seltsamen Dinge, die sich ereigneten, zwingen mich, von jetzt ab bis zur Landung genaue Notizen zu machen. Am 6. Juli beendigten wir die Einnahme der Ladung. Silbersand und Kisten mit Erde. Mittags setzten wir Segel. Ostwind. Frisch. Die Besatzung bestand aus 5 Mann. 2 Maten, einem Koch und mir selbst. Am 11. Juli in der Morgendämmerung Einfahrt in den Bosporus. Revision durch türkische Zollbeamte. Bakschisch. Alles in Ordnung. 4 Uhr nachmittags Weiterfahrt. 12. Juli, Dardanellen. Noch mehr Zollbeamte und das Flaggschiff der Bewachungsflotte. Wieder Bakschisch. Revision von oben bis unten aber rasch erledigt. Wir wollen bald fort. Bei Dunkelheit in den Archipel eingelaufen. Am 13. Juli Kap Matapan passiert. Mannschaften über irgendetwas ungehalten. Scheinen erbittert, wollen aber nicht sprechen. Am 14. Juli. Mannschaft scheint ängstlich. Alles kräftige Kerle, die schon früher mit mir gefahren waren. Der Maat konnte nicht herausbringen, was los war. Sie sagten, es sei etwas und bekreuzigten sich. Der Maat verlor mit einem von ihnen die Geduld und schlug ihn. Er wartete heftigen Tumult, aber alles war ruhig. Am 15. Juli. Früh meldete sich der Maat, dass einer der Leute namens Petrowski fehlte, konnte es aber nicht erklären. Nahm Backbordwache 8 Glas letzte Nacht, wurde durch Abramow abgelöst, ging aber nicht zu Bett. Mannschaft noch niedergeschlagener. Alle sagten, sie erwarteten etwas Besonderes, wollten aber nicht mehr sagen, als dass etwas an Bord sei. Der Maat wurde sehr heftig mit ihnen, befürchtete eine Meuterei. Am 17. Juli. Gestern kam einer der Leute, Olgarin, zu mir in die Kajüte und vertraute mir völlig verstört an, dass er meine, es befinde sich ein fremder Mann an Bord. Er erzählte mir, dass er als Wachhabender sich hinter dem Deckhäuschen vor einer Regenböe geschützt aufgestellt und einen großen, hageren Mann gesehen habe, der keinem von der ganzen Besatzung glich. Er kam die Mannschaftsstiege herauf, ging auf Deck gegen den Bug zu und verschwand. Er folgte ihm vorsichtig, doch als er an den Bug kam, fand er niemand und die Luken waren alle geschlossen. Er war vor abergläubischer Furcht fast wahnsinnig. Ich bin in Sorge, es könnte eine Panik entstehen. Um dies zu verhindern, werde ich heute das ganze Schiff von vorne bis hinten sorgfältig durchsuchen lassen. Später am Tage nahm ich mir sämtliche Leute zusammen und sagte ihnen, dass ich, weil sie glaubten, es sei etwas Fremdes an Bord, das ganze Schiff bis ins kleinste Winkelchen durchsuchen lassen wolle. Der erste Maat war ärgerlich und sagte, es wäre Unsinn, solch dummen Ideen nachzugeben, heiße die Mannschaft demoralisieren. Er meinte, er wolle sich verpflichten, mit einem Hebebaum ihnen ihre Angst auszutreiben. Ich beauftragte ihn mit der Führung des Ruders, während die übrigen, weit vorgebeugt, mit Lampen in den Händen zu suchen begannen. Kein Winkel blieb undurchforscht. Es waren nur die großen Holzkisten, nirgends aber ein versteckter Winkel, wo sich ein Mensch hätte verborgen halten können. Die Leute atmeten ordentlich auf, als die Suche vorüber war, und gingen mit neuem Mut an ihre Arbeit. Der erste Maat grollte, sagte aber nichts. 22. Juli. Schlechtes Wetter die letzten 3 Tage und alle Leute fleißig in den Segeln. Keine Zeit, um sich der Angst hinzugeben. Die Leute scheinen ihre Furcht vergessen zu haben. Der Maat ist wieder beruhigt und alles im besten Gleis. Ich lobte die Mannschaft für ihr gutes Verhalten bei dem schlechten Wetter. Passierten Gibraltar und dann durch die Straße hinaus in die offene See. Alles in Ordnung. 24. Juli. Es liegt ein Fluch auf dem Schiff. Schon ein Mann weniger. Nun Einfahrt in den Golf von Biscaya bei furchtbarem Wetter und schließlich heute Nacht wieder ein Mann verloren. Verschwunden. Wie der erste kam er von Wache ab und ward nicht mehr gesehen. Die Leute, in voller Furcht und Panik, sandten eine Bittschrift, zu zweien die Wachen beziehen zu dürfen, da sie allein sich fürchteten. Der Maat wütend. Ich befürchte, es gibt irgendeinen Skandal, denn entweder er oder die Mannschaft verüben eine Gewalttat. 28. Juli. 4 Tage in der Hölle. Herumgeworfen in einer Art Mahlstrom und der Wind ein Sturm. Kein Schlaf für uns. Die Leute alle erschöpft. Weiß kaum, wie ich Wachen noch geben soll, da keiner bereit ist, eine solche zu beziehen. Der zweite Maat erbot sich freiwillig zu steuern und zu wachen, um die Leute ein paar Stunden Ruhe genießen zu lassen. Der Wind lässt nach. Die See ist zwar noch aufgeregt, aber man fühlt, dass sie stiller wird. Das Schiff läuft ruhiger. 29. Juli. Wieder eine Tragödie. Ich hatte die Nacht über Einzelwachen aufgestellt, da die Mannschaft zu müde war, sie zu verdoppeln. Als die Morgenwache an Bord kam, fand sie niemand außer dem Steuermann. Sie stieß einen Schrei aus und alles rannte an Bord. Alles durchsucht, nichts gefunden. Sind nun ohne zweiten Maat und die Mannschaft in voller Panik. Der Maat und ich kamen überein, von nun an bewaffnet zu gehen und auf alle Anzeichen zu achten. 30. Juli. Letzte Nacht. Wir freuen uns, in der Nähe Englands zu sein. Schönes Wetter, alle Segel gesetzt. Zog mich völlig erschöpft zurück, fiel in tiefen Schlaf. Wurde aufgeweckt durch den Maten, der mir meldete, dass sowohl Wache wie Steuermann fehlten. Nur ich, der Mat und zwei Mann sind noch zur Bedienung des Schiffes übrig. 1. August. 2 Tage Nebel, keine Segel gesichtet. Hatte gehofft, im englischen Kanal ein Notsignal abgeben oder irgendwo anlaufen zu können. Kann die Segel nicht treffen, muss also vor dem Wind laufen. Ich hätte ja nicht die Leute, um sie wieder setzen zu können. Ich habe das Gefühl, als trieben wir einem großen Unglück entgegen. Der Maat ist nun mehr entmutigt als die anderen. Die Leute sind über die Furcht hinaus, arbeiten wacker und geduldig und sind auf das Schlimmste gefasst. Sie sind Russen, er Rumäne. 2. August, Mitternacht. Hatte einige Minuten geschlafen, erwachte durch einen Schrei direkt vor meiner Tür. Ich konnte vom Nebel nicht sehen, rannte an Deck und stieß dort mit dem Maat zusammen. Er sagte mir, dass er auf den Schrei sofort herbeigelaufen sei, dass er aber keine Spur von dem Wachhabenden gefunden habe. Wieder einer dahin. Helfe uns. Der Maat behauptete, wir hätten die Enge von Dover schon passiert. Er habe durch eine Lücke im Nebel das North Foreland erkannt, dass eben der Schrei des Mannes ertönte. Wenn es wirklich so ist, befinden wir uns in der Nordsee. Nur Gott kann uns in dem Nebel geleiten, der mit uns zu gehen scheint. Aber Gott hat uns verlassen. 3. August. Mitternachts ging ich, um den Mann am Steuer abzulösen. Als ich aber dorthin kam, fand ich niemand vor. Der Wind war gleichmäßiger, und da wir mit ihm segelten, ging das Schiff sehr ruhig. Ich durfte das Steuer nicht unbedient lassen und rief deshalb nach dem Maat. Nach einigen Augenblicken kam er in seinen Flanellkleidern an Bord gerannt. Er sah wild und verstört aus, und ich fürchte, dass sein Verstand Schaden gelitten hat. Er trat dicht an mich heran und wisperte mir voll Entsetzen ins Ohr, als habe er Angst, die Luft könnte es vernehmen.
»Das ist hier. Nun weiß ich es. Auf der Wache letzte Nacht sah ich es, so groß wie einen Menschen, hager und totenbleich. Es stand am Bug und sah hinaus. Ich schlich mich hinter das Gespenst und stach mit einem Messer nach ihm. Aber das Messer ging durch wie durch Luft.«
Wie er so sprach, nahm er sein Messer und fuchtelte wild damit herum. Dann fuhr er fort.
Aber es ist hier und ich werde es finden. Es ist im Schiffsraum, vielleicht in einer der Kisten. Ich will sie aufmachen, eine nach der anderen und nachsehen. Sie bedienen einstweilen das Steuer.
Und mit einem warnenden Blick, den Finger an den Lippen, ging er hinunter. Indessen hatte sich ein stoßweiser Wind erhoben, und ich durfte das Ruder nicht verlassen. Ich sah ihn wieder an Deck kommen, mit einer Werkzeugkiste und einer Laterne, und dann die vordere Stiege hinuntersteigen. Er ist toll, verrückt, vollkommen wahnsinnig, und ein Versuch, ihn aufzuhalten, wäre jedenfalls umsonst. Die großen Kisten kann er nichts anhaben. Die sind als Erde deklariert, und sie etwas herumzustoßen, ist das unschädlichste Ding der Welt. So stehe ich hier, achte auf das Steuer und schreibe meine Notizen. Ich kann nichts tun, als auf Gott vertrauen und warten, bis der Nebel sich aufklärt. Dann, wenn ich mit dem herrschenden Wind keinen Hafen anlaufen kann, werde ich die Segeltaue kappen, still liegen und um Hilfe signalisieren. Nun ist bald alles vorbei. Gerade wiegte ich mich in der Hoffnung, dass der Maat etwas beruhigter wiederkommen werde. Ich hörte ihn unten im Schiffsraum klopfen. Diese Arbeit ist gut für ihn. Da kam die Luke herauf, plötzlich ein furchtbarer Schrei, der mir das Blut gerinnen machte. Und dann rannte er an Deck wie aus der Kanone geschossen. Ein rasender Tobsüchtiger mit rollenden Augen und verzerrtem Antlitz. »Retten Sie mich! Retten Sie mich!« schrie er und starrte um sich in das Nebelgrau. Sein Entsetzen verwandelte sich in Hoffnungslosigkeit und mit tonloser Stimme sagte er,
»Es wäre besser, Kapitän. Sie kämen mit mir, ehe es zu spät ist. Er ist da. Ich weiß nun das Geheimnis. Die See wird mich vor ihm retten und ich bin von allem befreit.«
Ehe ich ein Wort erwidern oder auf ihn zutreten konnte, um ihn zu halten, war er auf die Reling gesprungen und warf sich kurz entschlossen in die See. Ich glaube, ich kenne nun sein Geheimnis. Er war der Wahnsinnige, der die Leute einen nach dem anderen verschwinden machte und ihnen nun gefolgt ist. Gott helfe mir. Wie soll ich all das verantworten, all diese Gräuel, wenn ich in den Hafen komme? Wenn ich in den Hafen komme. Wird das wohl noch der Fall sein? 4. August. Immer noch Nebel, den der Sonnenaufgang nicht durchdringt. Ich weiß, dass jetzt gerade die Sonne aufgeht, denn ich bin Seemann. Erkennen kann ich es nicht. Ich durfte nicht hinuntergehen, durfte das Steuer nicht verlassen. So stand ich hier die ganze Nacht. Und in der Finsternis sah ich ihn. Es. Gott verzeihe mir die große Sünde, aber der Maat tat recht daran, über Bord zu gehen. Es ist besser, als Mann zu sterben. Als Seemann den Tod in den blauen Fluten zu suchen, kann einem nicht verübelt werden. Aber ich bin Kapitän und darf mein Schiff nicht verlassen. Ich will den Feind, das Ungeheuer, bekämpfen, denn ich werde meine Hände an das Ruder binden, wenn meine Kräfte zu schwinden beginnen, und etwas darum winden, dass er es nicht berühren kann. Dann möge guter Wind kommen, oder schlimmer, und ich habe meine Seele und meine Ehre als Kapitän gerettet. Ich werde schwächer und die Nacht bricht herein. Wenn ich ihn wieder von Angesicht zu Angesicht sehe, werde ich wohl keine Zeit mehr haben zu handeln. Wenn wir schiffbrüchig werden, mag man diese Flasche finden, und die, welche sie finden, werden verstehen. Wenn nicht, gut. Dann sollen alle Menschen wissen, dass ich meiner Pflicht getreu geblieben bin. Gott und die heilige Jungfrau und alle Heiligen, helft einer armen, irrenden Seele, die versucht hat, ihre Schuldigkeit zu tun.
Ohne Zweifel entspricht die Darlegung den Tatsachen. Jedenfalls ist es unmöglich, irgendein weiteres Beweismaterial beizubringen, und ob der Mann die Mordtaten selbst begangen hat oder nicht, darüber kann kein lebender Mund mehr etwas aussagen. Die Leute hier sind allgemein der Ansicht, dass der Kapitän einfach ein Held war und dass ihm ein ehrenvolles Begräbnis zuteil werden müsse. Es ist bereits angeordnet, dass eine Flottille von Booten ihn ein Stück weit den Esk hinauf begleiten soll. Dann wird der Leichnam zurück zum Tate Hill Pier und von da die Abteitreppen hinaufgetragen. Auf dem Klippenfriedhof ist ein Grab für ihn bereitet. Mehr als 100 Bootseigner haben sich schon bereit erklärt, ihm das letzte Geleit zu geben. Keine Spur hat man noch von dem großen Hund. Es ist schade, denn wie jetzt die Sachen stehen, möchte ihn die Bevölkerung am liebsten auf Kosten der Stadt erhalten lassen. Morgen werde ich dem Begräbnis beiwohnen. Dann wird wieder eines der Mysterien der See seinen Abschluss finden. Mina Murrays Tagebuch. 8. August. Lucy war die ganze Nacht sehr unruhig und auch ich vermochte nicht zu schlafen. Der Sturm war schrecklich und wie er so laut durch den Kamin herunterpfiff, durchrann es mich eiskalt. Wie ein starker Stoß kam, so klang es wie fernes Kanonenfeuer. Seltsamerweise wachte Lucy nicht auf. Aber sie stand zweimal auf und kleidete sich an. Glücklicherweise erwachte ich beide Male rechtzeitig und konnte sie, ohne dass sie erwachte, wieder auskleiden und zu Bett bringen. Es ist ein seltsames Ding, dieses Schlafwandeln. Denn sobald ihr Wille auf irgendeine physische Weise durchkreuzt wird, verschwindet ihre Absicht und sie hält sich dann genau an die Gewohnheiten ihres Lebens. Früh am Morgen standen wir beide auf und gingen hinunter zum Hafen, um zu sehen, ob sich in der Nacht irgendetwas ereignet habe. Es waren nur sehr wenige Leute draußen, und obgleich die Sonne freundlich schien und die Luft klar und frisch war, drängten sich doch große, grimmig aussehende Wellen, die schwarz erschienen, weil sie sich mit schneeweißem Schaum gekrönt haben, durch die Enge der Hafenmündung wie ein kämpfender Mann, der sich durch eine Menschenmenge schlängelt. Eigentlich war ich froh, dass Jonathan wenigstens diese Nacht nicht auf See, sondern auf festem Land war. Aber weiß ich es denn? War er an Land oder auf See? Wo ist er? Wie geht es ihm? Ich habe schreckliche Angst um ihn. Wenn ich nur wüsste, was ich tun soll und ob sich überhaupt etwas tun lässt. 10. August. Die Beerdigung des armen Schiffskapitäns war sehr ergreifend. Alle Boote im Hafen schienen sich an der Feier beteiligt zu haben, und der Sarg wurde von Kapitänen den ganzen Weg von Tate Hill Pier bis zum Friedhof hinaufgetragen. Lucy und ich kamen sehr früh zu unserem gewohnten Platz, während der Zug der Boote den Fluss hinauffuhr bis zum Viadukt und dann wieder umkehrte. Wir hatten gute Aussicht und konnten die Beerdigung fast ihren ganzen Weg lang beobachten. Man hatte dem Kapitän ein Ruheplätzchen ganz in der Nähe unserer Bank angewiesen, so dass wir auf diese steigen und alles genau sehen konnten, als der Zug herankam. Die gute Lucy schien mir sehr aufgeregt. Sie war unruhig und fühlte sich die ganze Zeit über unbehaglich. Ich muss wirklich annehmen, dass ihre nächtlichen Träume schädigend auf sie einzuwirken beginnen. In einer Hinsicht ist sie ganz merkwürdig. Sie will mir die Ursache ihrer Ruhelosigkeit nicht eingestehen. Es mag aber auch sein, dass, wenn eine solche besteht, sie sich ihrer vielleicht gar nicht bewusst ist. Verschlimmernd auf ihre Gemütsverfassung wirkte noch der Umstand ein, dass man den alten Herrn Swales heute früh tot mit gebrochenem Genick auf unserer Bank gefunden hat. Er war, wie der Doktor behauptete, in einem Anfall von Schrecken auf den Sitz zurückgefallen, denn es lag ein Zug von Abscheu und Entsetzen auf seinem Gesicht, dass es einem, wie die Leute erzählten, hätte schaudern mögen. Guter, armer alter Mann. Vielleicht hat er den Tod selbst mit seinen brechenden Augen erblickt. Lucy ist so zart und so empfindlich, dass alle Eindrücke viel tiefer auf sie einwirken wie auf andere. Eben jetzt war sie ganz aufgeregt durch ein kleines Ereignis, auf das ich gar nicht so recht geachtet hatte, obgleich ich Tiere sehr gern habe. Einer der Leute, die oft da heraufkamen, um nach den Booten zu sehen, hatte einen Hund. Dieser ist immer bei ihm. Beide sind äußerst ruhigen Temperaments. Ich habe den Mann, ebenso wenig einmal ärgerlich gesehen, als ich den Hund einmal bellen hörte. Während der heiligen Handlung wollte der Hund absolut nicht zu seinem Herrn kommen, der auf der Bank neben uns stand, sondern hielt sich in gewisser Entfernung, heulend und bellend. Sein Herr sprach ihm erst gütlich zu, dann ernst, schließlich ärgerlich. Aber der Hund kam nicht heran und hörte auch nicht zu bellen auf. Er befand sich in einem Zustand der Wut, seine Augen glühten wild auf und all sein Haar sträubte sich, wie der Schweif einer Katze auf dem Kriegspfad. Zuletzt wurde der Besitzer auch ärgerlich. Er sprang herunter, nahm den Hund, prügelte ihn, fasste ihn am Fell und brachte ihn, halb ziehend, halb stoßend, zu dem Grabstein, auf dem der Sitz befestigt ist. In dem Augenblick, als das arme Geschöpf diesen berührte, wurde es ruhig und begann heftig zu zittern. Es versuchte gar nicht zu entfliehen, sondern duckte sich nieder, bebend und sich krümmend, befand sich in einem so erbärmlichen Zustand von Angst, dass ich, wenn auch vergebens, den Versuch machte, es zu beruhigen. Lucy war gleichfalls voll Mitleid, aber sie konnte sich nicht entschließen, das Tier anzurühren, sondern sah es nur mit Todesangst in den Augen an. Ich fürchte, sie ist eine zu sensitive Natur, um ohne Störung das Leben zu ertragen. Sie wird heute Nacht von all dem träumen, das weiß ich. Die ganze Reihe der Ereignisse, das Schiff, das von einem toten Mann gesteuert in den Hafen lief, der Leichnam, der mit Kruzifix und Rosenkranz in den Händen an das Steuerrad gefesselt war, die rührende Bestattung, der halb wütende, halb erschreckte Hund, all das wird ihr Material für ihre Träume liefern. Es wird, denke ich, das Beste für sie sein, wenn sie physisch ermüdet zu Bett geht. Ich werde deshalb einen langen Spaziergang nach den Klippen der Robin Hood Bay und zurück mit ihr unternehmen. Sie wird dann kaum besondere Lust zum Schlafwandeln empfinden.